Also ich glaube, das Totlaufen ist im Grunde nur eine Fortsetzung dessen, was bisher schon falsch läuft. Das Flachliegen ist eine gesunde Reaktion darauf, weil es gibt dieses Work-Life-Balance-Modell nicht im Westen, sondern sie ist Teil einer, wie man so schön sagt, Erzählung oder Vorspiegelung, die mit der Industrialisierungslogik einhergeht. Nämlich der Möglichkeit, oder überhaupt dass es Sinn macht und gut sein kann, dass man Leben und Arbeit wirklich trennt voneinander. Fingerkompetenz ist heute genauso wichtig wie Rechnen und Schreiben.
Genau. Das ist ja spannend, was du vorhin gesagt hast, im Grunde genommen, dass wir durch die Moderne auch nicht nur in China, sondern auch in Europa und auch in den USA, dass man dieses philosophische Architekturgebäude nicht mehr weiterentwickelt hat, wie die Technologie und wie die Gesellschaft an sich. Und jetzt reden wir über China. Ein Phänomen ist, es gibt die Koexistenz von zwei sehr entgegensätzlichen Verhaltensmuster oder Lebensart. Der eine heißt Tangping, also dass man im Grunde genommen, wie sollte man das sagen?
Flachliegen.
Ja, aussteigen oder Aussteigerphilosophie. Das andere ist dann Neijuan. Neijuan ist das wirklich sich totlaufen, so eine Art von harte Wettbewerbsbewusstsein und 996 Stichwort, ne? 9 bis 9 Uhr und 6 Tage arbeiten. Und wie erklärst du, dass diese Koexistenz von diesen zwei Lebensstile oder Lebensphilosophie?
Ich würde noch einen kurzen Nachsatz zu dem Anfang nochmal bringen, weil die Philosophie hat sich schon weiterentwickelt und gerade wegen solcher Fragen. Aber eben nur bis in die, ich sag mal, 1970er Jahre hin. Da gab es eben die Technikphilosophie, Hans Jonas ist so ein Stichwort, da ging es natürlich sehr stark um den Umgang mit der Umwelt und um Verantwortung gegenüber den neuen Generationen und so weiter, aber es ging eben sehr stark auch um das Thema Arbeit. Und das Thema eben Entfremdung spielt eben eine ganz zentrale Rolle dabei und passt sich bis dahin immer wieder auch in der Philosophie der Gegebenheiten an. Das bezieht sich darauf. Das heißt, wir müssen nicht jetzt 150 Jahre zurückgehen, wenn wir uns fragen wollen, was fehlt heute an Wissen im Umgang mit diesen Fragen, sondern wir können deutlich näher an die heutige Zeit heranrücken. Das ist aber so, wenn man sich überlegt, in welcher atemberaubend kurzen Zeit, sich China in den letzten paar Jahrzehnten so entwickelt hat, so schnell und so umfassend entwickelt hat, dann ist diese Reaktion des Tangping, also dieses Flachliegen, sich rausnehmen, etwas herausnehmen, nämlich sich herausnehmen, flach zu liegen, sozusagen. Das ist eine völlig gesunde Reaktion, halt, denke ich. Eine im Grunde instinktive Reaktion der Menschen, natürlich besonders der jungen Leute, auf die Überforderung der Moderne. Die Moderne besteht eben nicht nur darin, dass man neue Dinge hat und immer mehr neue Dinge in sein Weltbild integriert, in seinen Lebensalltag mit aufnimmt, sondern eben auch darin, dass man die Geschwindigkeit, mit der sich das alles nochmal wieder ändert, andauert, mit der muss man ja auch klarkommen. Und was hat man dafür? Man hat die Eltern, man hat die Schule, man hat das gesellschaftliche Umfeld und vielleicht die Regierung oder die Medien. Aber die Eltern, was können die anderen helfen? Die können einem überhaupt nicht helfen. Die kommen selbst damit noch weniger zurecht. Ja? Die Schule, die kann immer nur reaktiv, phasenverschoben reagieren. Das hatten wir gerade schon ein bisschen. Natürlich, die Gesellschaft leidet da insgesamt drunter. Vielleicht ergeben sich dann ein paar Antworten aus dieser Gesellschaft. Die sind aber nicht alle so, dass sie dieses Totlaufen unterstützen oder dieses Totlaufen, dieses Sinnlose. Steckt ja in dem deutschen Wort Totlaufen drin, im Chinesischen nicht, aber die Sinnlosigkeit steckt, glaube ich, im deutschen Totlaufen sehr gut drin. Und dieses Flachliegen halte ich deswegen für eine sehr gesunde Reaktion.
Wenn ich jetzt so höre, vielleicht nehme ich raus, das ist im Grunde genommen eine, die innere Verbindung von dieser gegensätzlichen Lebensstile oder Lebensphilosophie ist, was wir ja vorhin auch schon diskutiert hat, wenn die Gesellschaft von der Technologie, von der Wirtschaft schon weiterentwickelt hat, sprich, wenn der Körper schon erwachsen ist, aber der Kopf ist immer noch in der Pubertät, dass man in eine Verwirrung kommt. Ja. Dass man merkt bei jungen Leuten, dass man wirklich entgegensätzlicher Verhaltensmuster ist. Das ist so ein bisschen auch, kann man da die Parallele ziehen, dass man die Gesellschaft im Moment so ein bisschen verwirrt ist.
Das ist im Grunde eine ganz normale Entwicklungssituation. Die gibt es eigentlich immer wieder mal. Was ich meine ist, dass wir gar nicht mehr in dem Bewusstsein leben, einen Körper zu haben. Mit einem, ja wie du sagst, Muskelapparat und einem Herz und einem Kopf, sondern uns wird erzählt, du kannst aber auch zwei Köpfe haben. Ja? Und du kannst hier das Ganze technologisch, artifiziell, kannst du das anstücken. Du kannst dir alle möglichen Funktionen aneignen. Das heißt, du wirst nicht nur mit der Frage der Entwicklung deiner eigenen Fähigkeiten konfrontiert, sondern auch mit der Frage, gibt es nicht ein besseres Ich, das ich kaufen kann? Und das ist eine Frage, die so fundamental an unsere Würde geht, an unser Selbstverständnis geht, wenn sie kein Korrektiv hat. Und sie hat in der Öffentlichkeit wahrnehmbar kaum Korrektiv. Sie hat ein Korrektiv in der inneren moralischen Empfindung, dass es falsch ist. Die haben aber nicht alle. Viele sind zu schwach und lassen sich eben das einreden, dass sie besser sein könnten. Und das ist eine qualitative, ganz andere Herausforderung, weil wir dazu keine Erfahrung haben.
Ich möchte von der allgemeinen Entwicklung weg und mehr auf die chinesische gesellschaftliche Situation gehen und vielleicht auch den Unterschied nochmal aufzeigen. Ich finde, oder nicht irgendwie, kann man das so sagen, dass man in Deutschland oder in Europa, man hat schon eine Art von Balance gefunden, sprich Work-Life-Balance als die Antwort darauf, aber in China ist man noch zu frisch mit dieser Situation konfrontiert, hat noch gar keine Antwort auf eine gesellschaftliche Muster als ein Modell. Und deswegen diese zwei entgegensätzliche Lifestyle, zum einen totlaufen, zum anderen flach liegen oder aussteigen.
Also ich glaube, das Totlaufen ist im Grunde nur eine Fortsetzung dessen, was bisher schon falsch läuft. Das Flachliegen ist eine gesunde Reaktion darauf, dass man sagt, das muss falsch sein. Und ich habe nur mich. Wenn ich flach liege, bin ich bei mir, dann balanciere ich mich. Ping ist ja etwas Gutes. Das ist ja was Frieden. Das heißt, es ist gut produktiv. Und die Frage ist jetzt, wie kann man konkret jetzt für China daraus etwas lernen? Und du sagst im Grunde ja, eignet sich dieses Work-Life-Balance-Modell, was wir im Westen
haben. Das ist die Frage halt. Ne?
Genau. Und ich halte die Frage schon für falsch, weil es gibt dieses Work-Life-Balance-Modell nicht im Westen, sondern sie ist Teil einer, wie man so schön sagt, Erzählung oder Vorspiegelung, die mit der Industrialisierungslogik einhergeht. Nämlich der Möglichkeit, oder überhaupt dass es Sinn macht und gut sein kann, dass man Leben und Arbeit wirklich trennt voneinander. Als zwei gesonderte Räume. Und das ist einmal historisch im Grunde ein Ausreißer, wenn man sich überlegt, wo kommt denn die Frage, wie integriere ich Arbeit in ein gutes Leben. Wenn man das historisch in Europa sich anguckt, ist es ein Ausreißer. Das sind 150 Jahre, in denen es diese Idee überhaupt gibt und da unterschiedlich beantwortet wurde. Und für China kann das kein Maßstab sein, weil es eben die Entfremdung noch vorantreibt. Und zwar die Entfremdung des Einzelnen, der Familie besonders auch und auch der gesellschaftlichen Bindekräfte. In Europa hatten wir seit der Antike diese Frage, wie kann man jetzt Arbeit mit der Phase des Nichtarbeitens organisieren. Da gab es keine Work-Life-Balance, da war alles live. Da ist alles im Leben drin. Arbeit ist eine Phase des Lebens, Ruhe ist eine Phase des Lebens und dann ist das Ruhe im Sinne von Schlafen, Ausruhen, körperliche Regeneration, seelische Regeneration, emotionale Regeneration. Aber dann ist die Frage, was mache ich denn, wenn ich nicht produktiv bin und nicht rekreativ, dann bin ich kontemplativ. dann denke ich nach, dann spüre ich nach, da bin ich wach, aber bin nicht in Produktionsprozessen eingebunden. Das haben die alten Griechen für sich beantwortet, das haben die Christen für sich beantwortet und das haben dann die Aufklärer auch für sich beantwortet. Ganz unterschiedlich, aber immer mit derselben Grundidee, es gibt nur ein Leben und dieses Leben muss ein gelungenes, gesundes Leben sein, wo alle Dinge, die wir tun, in sich zusammenstimmen können.
Darf ich mal da einhaken? Ich finde, ich weiß nicht, das war eine spontane Idee. Kann das sein, dass die Work-Life-Balance vielleicht aus der anglosächsischen Umfeld kommt? Weil, warum sage ich das? Weil du hast ja vorhin gesagt, dass mit der Autonomie, Freiheit als solches, das ist sehr stark in der anglosächsischen Kultur geprägt. Und das Arbeiten ist ja so, dass man für eine Zeit diese Freiheit nicht mehr hat. Man verkauft seine Zeit für die Entlohnung, um später die Freiheit zu haben. Und diese Work-Life-Balance würde dann in der Zusammenhang von anglosächsischer Philosophie besser erklärbar, als wenn das in der europäischen Kontext.
Also es ist, historisch ist es auch in Europa ein Thema gewesen, mit diesen ganzen Entfremdungsprozessen in der Industrialisierung. Aber das archetypische Modell der Work-Life-Balance ist Henry Ford. Das ist Ford. Ford hat das damals als ein echtes Innovationsprojekt gestartet. Er hat nämlich, also man muss ja sehen, dass die Dinge, die heute problematisch sein können, in ihrer Entstehung mal einen Sinn hatten. Damals gab es völlige Willkür und man hat im Grunde durch diese Einführung von 8-Stunden-Tag oder auch 10-Stunden-Tag, dann Ruhephase und dann Schlafphase, wo man organisatorisch diese Bereiche auseinandergezogen hat, hat man Effizienzzuwächse generiert für die Wirtschaft. Damals war das ein Innovationsschub. Hat aber schon den Keim dafür gesetzt, für das, was dann sich auseinanderdividiert hat, weil die Gesellschaft drumherum nicht mehr kompensieren konnte. Damals gab es noch zum Beispiel, so 20er Jahre Deutschland, Arbeiterbildungsvereine. Überall ging es um Bildung, 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 Bildung. Das knüpft an die klassischen Motive an. Aristoteles, Arbeit und Vervollkommnung des Körpers und der Seele. Die Christen, ora et labora, arbeite und bete oder singe. Ja? Also Gottesdienst, also Kontemplation. Die Aufklärer, Produktivität und Selbstentwicklung, Weiterentwicklung und so weiter. Diese Dinge, die dann zum Beispiel in Arbeiterbildungsvereinen oder in allen möglichen anderen gesellschaftlichen Aktivitäten sich organisiert haben, das ist immer weniger geworden. Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg und dann noch später durch die 1989er Neubau der Weltordnung. Und das bedeutet jetzt, dass wir eigentlich uns fragen müssen, wollen wir uns, blind und automatisch dieser Logik weiterhin unterwerfen? Oder wollen wir, wenn wir sagen, wir wollen die Bildung reformieren, nicht gleich uns fragen, wozu denn Bildung? Wie verhalten sich denn Bildung und Produktion? Also diese Frage, die wir im 19. Jahrhundert in Europa schon mal provisorisch beantwortet haben, mit solchen Konzepten wie bei Pestalozzi, ganzheitlicher Bildungsansatz, wo der Mensch als Wert an sich wahrgenommen wird, der in der Wertschöpfung der Gesellschaft seinen Platz finden soll. Solche ganzheitlichen Modelle, ich halte die für sehr chinesisch auch wieder, oder zumindest für sehr chinesisch kompatibel. Wollen wir uns nicht überlegen, ob wir diese Diskussion heute, unter heutigen Bedingungen, mit heutigen Herausforderungen neu führen? Und da können wir miteinander gemeinsam dafür lernen.
Und ich stimme dir zu, diese Work-Life-Balance als solches, als Modell, ist an sich insofern fragwürdig in der Wirkung. Ich denke mal, man muss ja immer auch eine Idee haben. Ist es eine Idee für die Gesellschaft positiv oder eher sagen wir mal, lähmend? Und ich finde, durch diese Work-Life-Balance hat man in Deutschland erlebt, dass eine Art von Motivationsdefizit erlebt wird. Und dann frage ich mich, was ist Vorteil von diesem Modell? Warum wird dieses Modell nach wie vor noch weiterhin als ein Muster gepredigt?
Also, was wir jetzt haben unter diesem Titel Work-Life-Balance, ist reine Besitzstandsverwaltung. Das heißt, wir haben einen konzeptuellen Besitzstand, der wird besonders von den Gewerkschaften, wird der in Deutschland sehr stark gemacht. Das heißt, wir verkämpfen nicht mehr für die 40-Stunden-Woche, sondern für die 35-Stunden-Woche, vollen Lohnausgleich, der 30-Stunden-Woche, wir wollen immer früheres Renteneintrittsalter haben und solche Dinge. Das ist so in diesem Automatismus der Logik dieser Organisation. Die Frage, was für ein gesundes Leben der Arbeiter oder der Beschäftigten eigentlich gut wäre, wird eigentlich gar nicht gestellt. Es gab so einen kleinen Impuls während dieser Corona-Zeit, Homeoffice. Da sind wir rein, also völlig chaotisch, ungeplant, einmal in die Situation für manche Berufs- und Gesellschaftsgruppen, die das sich leisten können, ob wir das nicht immer stärker integrieren können. Das hätte man auch zum Anlass nehmen können, zu fragen, Mensch, das ist auch zum Anlass genommen worden, zu fragen, wie können wir denn daraus jetzt etwas lernen, aus dieser neuen oder dieser Wiederbelebung der Nähe, der Annäherung von auswärtigem Arbeit und heimischem sonstigen Leben. Das macht man aber eigentlich nur im Muster des alten Denkens. Und ich glaube, das ist das große Problem. Dieses Besitzstandswahren. Das heißt, wir wollen gar nicht die Grundfragen im Mittelpunkt stellen, nämlich was braucht der Mensch, was braucht die Gesellschaft, um sich gesund zu entwickeln? Was ist echte Wertschöpfung? Was ist Arbeit eigentlich heute? Diese Fragen werden gar nicht mehr so radikal und gründlich gestellt, wie sie gestellt werden müssten, angesichts der Dynamik dieser Entwicklungsprozesse. Und da kann China tatsächlich, und da ist China ja auch zum Teil, sehr innovativ zugange. Und wenn ich mir angucke, zum Beispiel, ich meine, das ist ein banales Beispiel, aber das ist schon für viele Europäer, zumindest Nordeuropäer, kaum vorstellbar, diese zweistündige Mittagspause, die in sehr vielen chinesischen Betrieben einfach selbstverständlich ist. Ich gehe zu einem großen Konzern rein, mittags um eins,
dann mittags, da wird geschlafen,
alles dunkel, wird geschlafen und danach geht es weiter bis abends um acht oder so. Das ist etwas, was ist vielleicht nicht die Antwort, aber es ist ein Zeichen dafür, dass diese Sachen, diese Gesundheitsfragen eine Rolle spielen. Ich glaube, die Gesundheit in Verknüpfung mit Wertschöpfung werden wir sehr viel weiterkommen heute, als wenn wir die alten Konzepte uferlos irgendwie im Leerlauf quasi, im Tod laufen, sich weiter da auftun lassen.
Es gibt ja in der Gesellschaftsentwicklung langfristige Trends. Wird sukzessiv, wenn man das beobachtet, Veränderungen erlebt. Aber es gibt ja auch externe Impulse, die diese Veränderungsprozesse extrem beschleunigen. Stichwort Covid. Du hast ja vorher auch Covid erwähnt. Stichwort Covid. Und du bist ja seit Covid auch hier in China ansässig. Wie erlebst du Covid als einen externen Impuls, die diese Gesellschaftsveränderung Chinas verändert? Hat das mit der Tangping, ich merke das nur zeitlich, nach Covid hat dieses Wort Tangping auch wirklich etabliert. Ist Tangping auch eine Art von dem Nebeneffekt von Covid gewesen oder siehst du da keinen Zusammenhang?
Also um das mal in dem Bild zu bleiben, ja, Tangping heißt ja, ich liege flach, ich lege mich hin und habe dann meinen Frieden. Das ist aus meiner Wahrnehmung, ich habe das aber jetzt nicht wissenschaftlich jetzt durchdrungen, aber aus meiner Wahrnehmung ist das genauso. Als ob damals von der Regierungsseite verordnet ist, ihr legt euch jetzt alle hin und wir warten mal ab, bis dieses Ding vorbei ist. So, und dann hat man immer gesagt, ja, jetzt ist gut, aber dann haben manche gedacht, Mensch, jetzt wozu du denn wieder aufstehen in der Welt? Was habe ich denn davon? Das heißt, man hat eine Situation geschaffen, in der diese Option überhaupt...
Man hat sie gezwungen, einmal so zu erleben, das Leben einmal von der Tempo rauszunehmen und das mal zu erleben.
Und manche haben die Möglichkeit gehabt, das als positiv für sich zu empfinden. Ich erlebe das eben auch, wenn ich mit deutschen Kollegen spreche. Manche sagen, Covid war ein Segen für mich. Ich konnte endlich mal mein Buch schreiben, weil ich zu Hause bleibe. Ich finde das ein bisschen zynisch, weil die Kosten dieses Ganzen sind natürlich exorbitant und unglaublich groß. Aber diesen einen kleinen Punkt kann ich nachvollziehen. Und ich glaube, das ist etwas, wo sich die Leute dann auch im Größenordnung, China hat ja alles gleich, auch wenn das nur ein Promille der Bevölkerung betrifft, eine riesen Größenordnung auf einmal, dass sich das in dieser Größenordnung doch durchaus ausgewirkt hat. Und dass manche sich dann gefragt haben, ja, ich will vielleicht nicht aufs Bett mich legen, aber ich ziehe mich anders aus. Ich gehe jetzt doch, war ja nicht nur das Flachliegen, das war ja auch das Atmen. Wo kann ich denn atmen? Ich gehe aufs Land, ich baue mir da meine neue, als Städter, bewusst gehe ich aufs Land, vermarkte das sogar, indem ich jetzt auf TikTok, also Google oder so, meine neue Lebensweise quasi darstelle, indem ich Ackerbau betreibe, indem ich Kunsthandwerk betreibe oder was auch immer, also zurück zu den Wurzeln irgendwie gehe. Das ist ja nicht ganz unwichtig, weil man sieht ja auch an dem, man sieht ja auch an dem Erfolg dieser Vermarktungsmodelle, also dieser TikTok-Sachen, sieht man ja, dass das auch Anklang findet. Aber das fängt gerade erst an. Und ich glaube, das ist ein Trend.
Ja, wir haben gerade gesagt, Covid wäre auch eine externe Impulse für die Gesellschaftsentwicklung Chinas. Und nicht nur, dass die Leute einmal gezwungen sind, das Tempo rauszunehmen. Und vielleicht ist es auch ein Grund zu den Tangping, zu der Flachliegen, vielleicht. Und was ich beobachte auch, durch Covid sind auch die Verpflichtungsgefühl gegenüber Familie, gegenüber der Gesellschaft auch stark beeinflusst worden, dass man auch da befreit wurde und dass man, das ist indirekt vielleicht auch eine Beschleunigung ist und ein Push-Effekt ist, dass die Menschen gesagt haben, ich muss eigentlich gegen niemanden mehr die Pflicht haben zu arbeiten und zu verhalten, die ältere Verwandte zu begrüßen. Und ich liege einfach flach. Das ist eine Art neue Freiheit. Erlebtest du auch so das bisschen als eine externe Einflussfaktor?
Also es sind zwei Fragen. Ist das ein externer Einflussfaktor und ist das Freiheit? Wenn wir bei dem Faktor bleiben erstmal. Es gibt ja noch andere externe Einflussfaktoren, zwei, die das Ganze, sagen wir mal, vorbereiten in einem Rahmen. Der eine ist die Ein-Kind-Politik, wenn es um die Familie geht. War ja nie ein Kind von dir, aber sagt man ja so dazu. Die hat ja schon diesen Stellenwert der Familie massiv verändert und auch das Vertrauen in die Familie erschüttert. Familie wurde einfach geschwächt. Und dann eben allgemein, das was ja die Planer der Ein-Kind-Politik völlig vergessen oder übersehen haben, ist, dass die Familienstruktur und die Familiengröße sich ja sowieso durch die industriellen Modernisierungsprozesse in der gesamten Welt immer schon entsprechend verändert hat. Das heißt, überall, wo Wohlstand eingetreten ist und gesellschaftliche Sicherheit eingetreten ist, ist auch die Familie kleiner geworden. Dort haben wir dann weniger Kinder bekommen. Das ist, wusste man schon aus den 70er oder in den 70ern, als diese Politik hier in China dann erfunden wurde nochmal. So wusste man das schon. Also diese Ein-Kind-Politik hat eine enorme Erosionsbewegung, was diese Familien Kultur angeht, schon ausgelöst und eben dann wieder wird das noch weiter unterstützt durch zum Beispiel Arbeitsmigration. Ja? Die Leute, die ganzen Wanderarbeiter sind ja keine alten Männer, alten Frauen, sondern das sind ja junge Leute, die aus ihren Dörfern, aus ihren Familien irgendwo hingewandert sind und dann da vielleicht auch mal Kinder gekriegt haben und dann vielleicht nicht mehr zurückgegangen sind, vielleicht doch. Vor diesem Hintergrund ist das dieser Covid. Die Covid-Situation, ein weiterer Katalysator, würde ich das mal nennen, also ein Beschleuniger bestimmter Grundbewegungen. Und je nachdem, wie diese Grundbewegung angelegt ist, wird es entweder dazu führen, dass die Familien gestärkt werden, weil sie sich aufeinander verlassen können, weil sie auch so leben, dass sie damit umgehen können. Das hängt also von der Situation ab. Oder das, was an negativen Dingen da ist, wird auch katalysiert, also weiter vorangetrieben. Also Misstrauen, Streit, Unzufriedenheit wird auch immer stärker. Und da habe ich keine Daten zu. Mein Gefühl ist, dass natürlich das Negative da überwiegt. Also diese Trauen, man kann sich nicht aufeinander verlassen. Ja, wieso bin ich als Kind und Jugendlicher überhaupt in dieser Situation, dass ich nur noch mich auf mein Bett legen kann? Ich will doch raus. Das ist doch ein Impuls der Jugend. Ich will raus in die Welt. Und die Eltern können es nicht gewährleisten. Die Eltern sind hilflos. Warum auch immer. Ich denke ja nicht groß, also vielleicht großspurig, aber nicht wirklich groß als Jugendlicher. Und das ist etwas, was ich glaube, was ganz tiefe Erschütterungen hinterlassen hat. Und die Folgen, die können wir aber noch gar nicht sehen.
Ist einfach so, dass China quasi Man sagt ja, in China hat in 40 Jahren die Entwicklungsphase gemacht, wie vielleicht westliche Länder in über 100 Jahren. Und hat man das auch in der gesellschaftlichen Entwicklung genauso, diese Erlebnisse? Hat China einfach die Phasen alle erlebt in der gesellschaftlichen Entwicklung nur schneller? Oder hat China eine andere Entwicklung abweichend von Europa? Hat man welche Phase vielleicht übersprungen sogar?
Ich muss immer wieder sagen, ich sage immer ja, beides. Ja, sag entweder okay. Oder nein, beides. Also es gibt Dinge, es gibt Entwicklungsstrukturen, Entwicklungsprozesse, die sind konstitutiv für jede Art der Modernisierung, die sind also immer da. Also zum Beispiel Infrastrukturentwicklung, Verdichtung, Verstädterung, all diese Prozesse, die sind in jeder Kultur, in der die Modernisierung stattfindet, unter industriellen Bedingungen, ist immer da. China gestaltet das natürlich unter Bedingungen der 80er Jahre, das sind 80er Jahre und danach. Das heißt, man muss gucken, wo kam China da gerade her? Enormes Bedürfnis nachholende Modernisierung, enormes Bedürfnis, sich aus seiner traumatisierten Vergangenheit rauszuarbeiten, gesellschaftlich. Ich sag mal, sprich Kulturrevolution und das Zusammenbruch des damaligen Regimes und so, das hat ja enorme Tiefenspuren hinterlassen. Das will man gar nicht wissen, hat ein neues Ziel, ja, schnell reich werden, Wohlstand und Wohlstand, also weglaufen ein bisschen auch. Ja. Und wo rennt man dann hin? Man orientiert sich dann ganz schnell nach den Kräften und nach den Modellen, die schnellen Erfolg versprechen. Und das waren eben die amerikanischen und auch zum Teil europäischen Modelle, die man dann versucht hat, einfach zu kopieren und zu setzen. Und dann kam, ich sag mal, seit 2008, 9, 10, 11, 12 ungefähr, wieder eine Phase, wo China sich mit sich selbst wieder stärker beschäftigen konnte. Da waren die Grundlagen gelegt und merkt, okay, wir sind auf der Spur, wir haben Erfolg, wir wachsen, wir werden größer, wir werden stärker, wir sind wieder wer. Und zwar im doppelten Sinn, nicht wir haben Geltung, sondern wir können wieder fragen, wer sind wir denn eigentlich da als Chinesen? Und das ist dann nicht mehr der dumpfe Nationalismus, sondern das geht dann um echte Kulturarbeit. Und da sind wir immer noch in dieser Phase, glaube ich. Das heißt, wir können diese Frage gar nicht wirklich beantworten, weil China ist eben, wenn wir fragen, wer ist China, wie viele Chinas gibt es denn? Ich war jetzt gerade auf Reisen durch Südchina, durch verschiedene Provinzen, die als abgelegen gelten, die als rückständig gelten. Was heißt denn das, rückständig? Das heißt eben, die werden manche Modernisierungsprozesse erst noch durchlaufen. Die haben erste Ausläufer davon erfahren. Ob sie genauso sich modernisieren wie Shanghai oder der Norden, keine Ahnung, das wird sich zeigen, ich glaube nicht. Ich glaube, da passieren viele Dinge, die jetzt aber viel stärker chinesisch sind, als die in den 2000er Jahren bis 2010 passiert sind. Also ich glaube, da können wir einfach nur sagen, wir wollen mal sehen, wie China sich als lernender Organismus selbst weiterentwickeln will. Früher war das nur, wie soll und kann sich China entwickeln? Da gucken wir nach äußeren Modellen. Jetzt ist es so, wie will China sich so entwickeln, dass es sich selbst stärkt und auf Dauer sich entwickeln kann. Und das ist etwas, was offen ist. Und das ist das Tolle und Spannende. Darum bin ich ja auch unter anderem hier. Weil ich diesen Prozess aus einer Provinz beobachten kann, die quasi noch unentschieden ist. Die nicht Shanghai ist, aber auch nicht Guizhou. Ja? Oder andere Provinzen ist. Und das ist auch für Europa sehr spannend oder objektiv gesagt, er sollte für Europa interessant sein.
Genau da möchte ich auch hin, weil du hast ja vorhin gesagt, ne, die Bedeutung von Reise oder die Bedeutung von Austausch ist das mal durch Kennenlernen von fremder Kultur oder fremder Gesellschaft da Rückschlüsse ziehen kann für seine eigene Kultur, für seine eigene Entwicklung. Und du bist ja in China. Ich glaube, da hast du jetzt plötzlich ganz anderen Blick auf Deutschland, als wenn du die ganze Zeit in Deutschland wärst. Und wenn man jetzt auf Deutschland zurückkommen würde, und bedeutet, hast China irgendwelche Entwicklungsphänomene, die wir vielleicht in Deutschland in ein paar Jahren auch erleben werden? Oder China ist noch in Aufholung, in Anführungsstrich, von dem Entwicklungsprozess, was Deutschland hat? Und was hat man jetzt in China erlebt, was vielleicht wir in Deutschland etwas adaptieren können?
Also erstmal würde ich diese Entwicklungsprozesse nicht wie Naturprozesse beschreiben. Wir können das nicht vorhersagen. Das passiert nicht irgendwie, Das sind Entwicklungen, die veranlasst werden durch Entscheidungen von Menschen. Und im Moment können wir in Europa gar nicht sagen, was die Menschen, also ich sag mal die Verantwortlichen in der Politik und Wirtschaft und Gesellschaft, was die entscheiden werden. Da sehe ich im Moment nicht, dass die im Besitz ihrer geistigen Kräfte sind, die geeignet wären, das, was sie von China gewinnen können.
Das ist eine sehr harte Bewertung.
Naja, ich sag mal, nee, das ist vielleicht hart, aber sehr, ja, hart, das gebe ich zu, aber ich halte sie für sehr fundiert. Stichwort China-Kompetenz. Wenn wir uns jetzt vergegenwärtigen, dass China, ob wir das nun mögen oder wollen oder nicht, ist vollkommen egal. Insofern ist das doch, was wir da hören, sind schwarze Schwäne, die singen.
Ah, okay. Jetzt müssen wir vielleicht zwei Worte zu den Locations sagen. Wir sind in Changsha,
in dem Li Zijian Museum. Das ist ein modernes Kunstmuseum. Wenn wir moderne hören, denken wir immer an abstrakt. Hier ist das Gegenteil, realistische Ölmalerei. Also klingt sehr europäisch, ist aber extrem lokal, kulturell. Li Zijian ist ein hiesiger Maler, der weltweit seine Wanderjahre hinter sich hat. Und dann vor ungefähr 10 Jahren, wir hatten gerade Jubiläum, dieses Museum geöffnet hat. Das soll die größte private Sammlung eines Künstlers sein, der für die Öffentlichkeit zugänglich ist, nach irgendeinem englischen Katalog. Und das ist also ein Museum hier, das ist völlig frei. Da kann man ohne Eintritt reingehen. Die haben auch Gastausstellungen, jetzt gerade neue eröffnet. Und das lohnt sich auf jeden Fall, sich das näher anzugucken, das tun wir jetzt nicht. Aber die Location ist speziell, weil hier auch der Park ist, der Park mit dem Schwanensee. Und der Schwanensee ist zum Skandal für viele Europäer eben ein See mit schwarzen Schwänen. Es gibt hier keine weißen Schwäne. Dafür brüten die schwarzen Schwäne wie wahnsinnig und wir haben andauernd den Zyklus des Lebens hier vor Augen. Eier werden gelegt, da hüpfen die da drauf, da kommen da die Kleinen raus. Da rum werden gefüttert und ich weiß nicht, was dann mit denen passiert, die fliegen dann weg vielleicht, keine Ahnung. Aber das ist sehr, sehr besonders hier und das ist auch so gemeint, das ist auch so konzipiert.
Sehr schön. Jetzt kommen wir zurück zu den, meine Frage ist, wenn wir jetzt sagen, du hast ja gesagt, die Zukunft von der Gesellschaftsentwicklung kann man gar nicht vorhersagen, aber gibt es dennoch Facetten, wo wir jetzt sagen, das, was wir in China erleben, müssen wir zumindest mal auch Acht nehmen, was könnte für Deutschland auch in Zukunft eine Bedeutung spielen?
Ich habe hier gerade so ein bisschen unwirsch gesagt, das ist doch sehr hart, was ich gesagt habe, aber ich stehe da auch zu. China-Kompetenz, darum kommen wir auf das Thema mit der hiesigen Location. China-Kompetenz ist heute genauso wichtig wie Rechnen und Schreiben. Das gehört heute dazu. China ist ein Teil der dominierenden Weltgesellschaft, also ein dominierender Teil der Weltgesellschaft. Und das fängt erst an. Wenn nicht irgendjemand einen Weltkrieg vom Zaun bricht und China irgendwie, wie wir erwarten, kaputt gehen sollte, ist China dominierend für die Weltgesellschaft die nächsten 50 Jahre. Dazu müssen sich die Europäer verhalten. Die Europäer, die machen das, was der Strauß tut, nicht der Schwan, nämlich die stecken den Kopf in den Sand, weil sie das einfach überfordern. Und darum sage ich, die sind da minder bemittelt, weil wir nicht die Mittel uns schaffen, um mit China umzugehen, als alltägliche, normale Bezugsgröße, die aber sich ständig weiterentwickelt. Und das ist gerade der Punkt. Was können wir von China lernen? Ja, wir denken dann leider immer an diesen dummen Slogan von der Sowjetunion, lernen heißt siegen lernen. Das war natürlich ein Slogan. Heute müssen wir gucken, was hat denn China so erfolgreich gemacht, da wo es erfolgreich war. Das ist das Lernen von der Welt, nicht nur von Europa. China ist seit über 100 Jahren, das vergessen wir immer gerne, seit über 100 Jahren schickt China seine intelligenten Leute ins Ausland und holt die wieder zurück, bietet ihnen Positionen, wo sie ihr Lernen weitergeben können. Das ist in einem riesigen Stil passiert, Riesendimension. Und was hat China daraus gelernt? Also erstmal ist China dadurch, dass es sich eben so weit global lernend entwickelt hat, ist China ein kulturelles Hybrid geworden. Hybrid heißt, da ist sozusagen nicht nur die Oberfläche, sondern auch das Interne, die Maschine, die Machart, das Genom ist gemischt. Die Frage ist, was ist dann phänotypisch sichtbar oder phänotypisch? Kann man immer noch sagen, China bleibt China, weil es China immer schon so war. China ist eine Lernmaschine sozusagen kulturell. Aber wir haben heute, glaube ich, aus europäischer Sicht ganz viel Anlass, neugierig zu sein, was hat China eigentlich aus dem gemacht, was es von uns gelernt hat. China hat ja nicht einfach irgendwas kopiert und dann so gelassen, sondern wenn es kopiert hat, hat es sich integriert in ein größeres neues Ding. China hat ein neues Gesundheitssystem, Krankenversicherungssystem, alles durch besonders Auseinandersetzung mit Europa gelernt. Rechtssystem, bürgerliches Gesetzbuch, sehr stark deutsch geprägt. Wir haben eine Automobilindustrie, die nicht das Deutsche nachmacht, sondern durch das Nachmachen gelernt hat, wie wir besser werden können. China hat ein Wirtschaftssystem insgesamt, das eben eine interessante Kombination aus Privat- und Staatswirtschaft ist. Und China hat ein politisches System, das das Ganze ermöglicht. Das hat mit diesen Begriffen wie Kommunismus, wie die Europäer das verstehen, nicht das Geringste mehr zu tun. Warum sind wir nicht neugierig? Ja. Warum sind wir nicht neugierig, wie das funktioniert? Und vielleicht können wir daraus sogar Inspiration für unsere Bedürfnisse.
Das finde ich ganz spannend, weil ich möchte genau das, was du gesagt hast, weiterführen und sagen, ich meine, dass die chinesische Regierung, die diese Gesellschaftsentwicklung prägen, merken ja auch, dass wir diese Koexistenz von diesem Tangping, flach liegen und aussteigen und dann die Totlaufen, dieses Phänomen, diese verwirrende Phase der Gesellschaftsentwicklung, sicherlich merken chinesische Machthaber ja auch. Und du hast ja gesagt, dass China ist sehr befähigt in der Lage zu lernen von anderen Nationen und beispielsweise Europa, was für Entwicklungsphase Europa hat und welche Modelle es Europa gibt. Merkst du schon, dass China in der Lebensphilosophie, in der Gesellschaftsentwicklung auch schon wie Automobil schon für sich verarbeitet hat und sogar ein chinesischeres Modell für sich entwickelt als Zukunft der Gesellschaft? Hast du da schon...
Also meinst du jetzt top-down oder
bottom-up? Top-down, dass schon ein bestimmtes Modell auch entwickelt
hat. Also top-down ist ja klar, das wird ja überkommuniziert, das ist ja Xi Jinping Thought. Ja, das ist ja alles da drin. Das darf man auch nicht als so eine Art Dogmatismus jetzt abtun. Da steckt ja das ist ja nicht alles seine individuelle Philosophie. Da ist ja die ganze Schule drin.
Ja.
Da stecken ja sehr, sehr, sehr viele kluge Köpfe dahinter. Und wenn man das so liest, dann ist das in sich sehr, sehr zukunftsweisend. Und es ist natürlich ein Versuch, genau das zu leisten. Aber das wäre jetzt top-down. Was mich mehr interessiert, ist eigentlich das Bottom-up und wie das dann zusammenkommen kann.
Ja, darf ich mal nur bei der Top-Down bleiben? Also ich finde diese Top-Down, die zwei Kommentare. Das eine ist, das ist Top-Down nicht nur ein Propaganda, nicht nur ein kommunistisches Ziel oder so, sondern das ist eigentlich im Grunde genommen eine große Architekturpläne, Masterplan für die Gesellschaftsentwicklung. Das genau. Ist dann sozusagen ein genau das, wo wir jetzt auch häufig in Deutschland diskutiert haben, was man in Deutschland vermisst, das ist diese große Masterplanung einer Gesellschaft.
Wobei die Frage ist, ob das ein Plan sein muss, in dem Sinne, wie wir früher Plan verstanden haben in Deutschland.
Ja.
Plan klingt so nach starr, ja?
Ja.
Und da ist im Grunde, wie man sagt, eine sich selbst erklärende, eine sich selbst erklärende Antwort.
Stimmt,
Modell.
Plan ist schon sehr westlich, westlicher Begriff.
Wir haben auf der Ebene dieser Begriffe, die China beschreiben sollen, ganz massive Probleme.
Richtig.
Weil das ganze Begriffliche, auch Kommunismus und Partei und so weiter, das kritisiere ich ja immer wieder, das beschreibt eben eine vielleicht vergangene Situation, vielleicht. Ich glaube, das hat noch nie auf China gepasst.
Ja.
Nur wenn China versucht hat, wieder Westen zu sein, dann vielleicht ein bisschen. Aber das ist ein Schauplatz. Also ich glaube tatsächlich, dass die chinesische Führung das selbst so versteht. Weil das ist ja gerade das Ergebnis dieses Lernens, dass man nicht mit Kommandowirtschaft weiterkommt. Kommandowirtschaft funktioniert einfach nicht. Und dieser alte Spruch, die wirkt die Wahrheit in den Fakten suchen, die Wahrheit in den Tatsachen suchen, das ist ja ein Spruch, der geht ja in die Antike zurück. Und da heißt ja immer, wir müssen beobachten. Wir haben nicht einmal, so wie Moses die 10 Gebote gekriegt hat, das sind jetzt die Fakten, so, das ist jetzt das, macht das so. Nein, die Wirklichkeit lebt, die ändert sich ständig.
Mhm. Okay. Ja, also, wie gesagt, das kommt dazu. Wir kommen zu dem Abschnitt, dass wir auch sagen, was könnte für Deutschland bedeuten. Und wir haben gesagt, dass die gesellschaftliche Entwicklung Chinas möglicherweise ist anders als in Deutschland, aber China ist in der Lage, was sehr viel von Europa zu lernen und für sich zu verarbeiten und weiterzuentwickeln. Ist das nicht das auch, was wir auch in Deutschland adaptieren können und sagen, wenn wir jetzt vorausschauen, selbst wenn China ganz anderes System hat, ist das man auch im Grunde genommen auch stark damit beschäftigt, was China für gesellschaftliche Probleme, Herausforderungen hat und wie China da damit umgeht, dass wir auch da was lernen können. Was sind dann so für Punkte, die du denkst, sind vielleicht auch empfehlenswert oder wissenswert für die deutsche Politiker oder deutsche Unternehmer, die wir jetzt gerade in China erleben?
Also allgemein gesagt können wir ja China sehen als ein System, in dem etwas, was in Deutschland wertvoll geworden ist, übernommen wurde und weiter veredelt worden ist. Das heißt, warum interessieren wir uns nicht dafür, was mit unseren Produkten hier passiert, wie die hier aufgenommen werden? Das betrifft nicht nur die Autos, das ist ein bisschen abgedroschenes Thema. Für mich ist es besonders wichtig, gerade mit Blick auf die Zukunft, was passiert im Bereich der sogenannten Soft Skills, also der Fähigkeit, eine gesunde Gesellschaft zu bauen und auch Diplomatie zu entwickeln. Und in beiden Bereichen, glaube ich, kann Deutschland immer noch sehr viel bieten. Was wir aber nur dadurch dann nach China bringen können, dass wir mit China gemeinsam Projekte definieren. Ganz konkret, China ist sehr interessiert an deutschen Berufsschulen, deutschen Ausbildungssystem. Da machen wir noch viel zu wenig Gutes. Wir machen sehr vieles, was von gestern ist, aber wir gucken nicht in die Zukunft. Also das ist etwas, was China heute noch von Deutschland lernen könnte, wenn die deutsche Seite verstehen würde, wie wertvoll wir noch sind, dass wir selbstbewusst sind. Das ist gerade im Bereich Bildung und Wissenschaft, die Wiederbelebung der Klassen, das, was wir selber auch bräuchten. So, was kann also jetzt Deutschland andererseits von China lernen, abgesehen von dem, was man in China mit unseren Projekten gemacht hat? China ist nicht nur eine sehr große Gesellschaft, eine sehr widersprüchliche, vielfältige Gesellschaft. China ist auch eine immer stärker sich verstädternde Gesellschaft. Die Zukunft unseres Planeten ist eine zunehmende Verstädterung. China geht da seit 30 Jahren mit Riesengeschwindigkeit und enormer Entschlossenheit und sehr viel Geld und guten Plänen rein in dieses Thema Verstädterung. Da sitzen wir gerade drin. Das ist nur ein Changjiang-Bezirk von Changsha, wo ein solches Modell entstanden ist. Ökologie, ja, integrierte Schwammstadt, modern, tolle Infrastruktur, viel Natur integriert in die Stadt und so weiter. Was das für den Verkehr bedeutet, was das für die Gesundheitsversorgung bedeutet, was das für die Frage zum Beispiel auch der Abwasser oder die ganze Wasserwirtschaft, Abwasserentsorgung und auch Wasserwirtschaft bedeutet, Elektrizität, all die Grundinfrastrukturen, die laufen hier unter enormen Stressbedingungen in China inzwischen seit 10, 15 Jahren. Was können wir lernen, wie das funktioniert? Warum fährt hier der deutsche ICE upgegradet? 100% zu, oder sagt man 99% zuverlässig. Warum? Wie schaffen die das, zu zeigen, wie der ICE in Deutschland gemeint war? All solche Dinge, nicht im Sinne von besserwisserisch oder oh, die Chinesen sind so anders. Nein, die Chinesen sind Menschen, die sich dafür interessiert haben, was wir gut machen konnten, was besser gemacht haben unter ihren Bedingungen, weil sie das gerade mussten auch. Und wir können lernen von diesem lernenden System, was Lernen bedeutet und dann von den Produkten dieses Lernens viel, viel zurückholen. Das geht aber nicht im Gegensatz, das geht nur, wenn man zusammenarbeitet.
Wir müssen zum Ende kommen. Ich möchte aber gar nicht, weil das so spannend ist, gerade zu dem Thema Städteentwicklung und Wasserstadt und so weiter. Das sind ja wiederum Beispiele, wo China sehr stark von Deutschland und von Europa gelernt hat und wieder für sich weiterentwickelt hat. Und ich denke, das größte Takeaway für mich heute ist, dass man eigentlich als deutsches Unternehmen oder deutsche Gesellschaft oder Entscheider eines Unternehmens müssen daraus lernen, dass man deutlich mehr lernen muss, egal von wem, aber vielleicht auch von China, und um zu sich zu kommen. Und lernen heißt es ja auch, wirklich offen zu sein Und in dem Bereich Philosophie, mein Takeaway ist, dass man vielleicht auch als Gesellschaft zu wenig mit Philosophie beschäftigt hat, zu stark auf Technologie beschäftigt hat und mit Wirtschaft. Und da entsteht einfach auch eine Lücke, die in einer Art und Weise uns wieder einholen wird. Du als Philosoph, hast du vielleicht ein, zwei, drei Literaturempfehlungen für Menschen, die sich dann das dadurch Interesse bekommen hat, mit Philosophie beschäftigen möchten?
Also ich würde sagen, Philosophie ist nicht in den Büchern, sondern in was wir tun. Deswegen würde ich sagen, keine Philosophiebücher über China, sondern die Freude am Lernen. Die Freude am Lernen in sich selbst wieder suchen und dann auch finden. Das ist das, was wir jetzt tun können. Nicht aus Not oder weil es jemand das befiehlt, lernen. Dann stumpfen wir ab. Dann wird Lernen zu einer lästigen Sache. China hat das auch so gemacht, aber China hat eben gleichzeitig uns gezeigt, wie das Lernen uns öffnen kann, zu neuen Dingen befähigt. Das ist also das, was ich als Philosoph dazu sage. Lernen ist eine Freude. Damit fängt ja schon das Lunyi, also das gesammelten Worte des Konfuzius an. Ja? Lernen ist eine Freude. Freude heißt nicht Spaß. Freude ist der schöne Götterfunken mit Schiller, ja? Der uns alle erhält und stärkt und weiterbringt. Als Menschen, Chinesen und Deutsche. Das haben wir in uns. Und das müssen wir wieder befreien und ausbreiten lassen. So, also keine Philosophiebücher. Ich würde erstmal sagen, Philosophie kann jeder in sich selbst finden. Aber bis vor wenigen Jahren hätte ich noch gesagt, habe ich immer gesagt, keine Bücher über China lesen, die etwas über das reale China behaupten zu sagen, weil das überwiegend entweder Mini-Ausschnitte waren oder großer Mist. Jetzt habe ich aber tatsächlich zwei oder drei Bücher, die ich sehr nützlich finde. Und zwar das erste ist ein Buch, das gerade erschienen ist, gerade vor ein paar Wochen oder Monaten, von Thomas Heberer. Das heißt passenderweise China neu denken.
Okay.
Da geht es in die Tiefe. Thomas Heberer stellt China als politisch als Entwicklungsstaat vor. Nicht Entwicklungsland, sondern ein Staat, der sich um die Entwicklung des Landes kümmert. Und geht in die gesellschaftlichen Tiefen. Der kennt China seit 50 Jahren sehr, sehr immer vor Ort. Das ist jemand, der nicht China von außen irgendwie guckt und mit Metadaten arbeitet, sondern der sich reibt. Reingeht, also China wirklich, der weiß, wovon er redet und hat auch ein gutes theoretisches Modell, was sich eben entwickelt und offen ist und so weiter. Also, Thomas Heberer, China neu denken, das ist das eine. Das zweite Buch, was ich empfehlen würde, ist eher dann, weil es auch so gebaut ist, ein bisschen an die TikTok-Generation, ja? Kurze, knackige Einblicke in verschiedene, zum Teil auch sehr witzige Details in China, das ist von Frank Siren, China to go. Merkt auch schon am Titel, ja, das ist also gut zu handeln, ist aber nicht trivial. Der lebt auch in China, sehr lange schon, hat auch sich bekehrt, sag ich mal, von einem China, seiner Watcher mit einer Agenda zu jemandem, der wirklich China verstanden hat in irgendeiner Weise, weil er hier lebt. Dritte Buch würde ich, weil ich dafür werben möchte, dass man China selber erfährt und dadurch erlebt, ein Reiseführer tatsächlich, der jetzt bald erscheint, von Thomas Hering. Der heißt, glaube ich, aber nur China, also der neue Reiseführer von Thomas Hering. Kann ich den Text und den Titel kann ich dir noch nachliefern, habe ich jetzt nicht im Kopf, der erscheint im Dezember, glaube ich. Reiseführer, damit man dann auch die ganzen Anekdoten von Siren, die tiefen Analysen von Thomas Heberer, dann selber mit eigenen Fragen neugierig vorbereitet, eigene Reisepläne umsetzen kann, hierher kommen kann. Verdammt nochmal, das sind 10 Stunden mit dem Flugzeug. Ja?
Ja. Also, eigentlich könnte man gut schaffen. Und ohne Visum jetzt.
Die Deutsche ohne Visum, Österreicher und Schweizer auch, also alle, die es verstehen können, können sofort hierher fahren. Ist auch nicht so teuer, 1000 Euro hin und Rückflug.
Ja.
Das ist so ein gutes Mittel.
Wunderbar, da hast du ein tolles Menü zusammengestellt. Apropos Menü, wir beide haben uns ja für Mittagessen verabredet.
Wir hier so ein vegetarisches Menü in Lizizien. Vegetarisch, weil der große Sponsor dieses Lizizien ein taiwanesischer buddhistischer Mönch ist, der ihn seit über 20, 30 Jahren, glaube ich, finanziert und unterstützt. Und der hat hier ein buddhistisches oder ein vegetarisches Restaurant.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.